Der Zuchtgarten von Catherine Coindé liegt mitten in einem Getreidefeld. Sie stammt aus der Schweiz und nimmt sich hier einer vergessenen, ja, einer fast verlorenen Getreideart an. Sie entwickelt neue Dinkelsorten. Im Verborgenen wachsen auf kleinen Parzellen alte Dinkelsorten. Wertvolle Muster vergangener Vielfalt in der Landwirtschaft. Auf diesen Parzellen bestimmt nicht die Uniformität des umliegenden Weizenfeldes das Landschaftsbild, sondern Unregelmäßigkeit und Verschiedenheit. Die Länge der Halme variiert. Manche erreichen bei der Ernte Schulterhöhe. Die reifen Ähren weisen teils zum Himmel, teils neigen sie sich zur Erde hin.
Wir haben jetzt hier verschiedene Dinkelähren. Das sind eine Auswahl aus Landsorten, Sommerdinkel. Und wir können sehen, dass es eine gewisse Vielfalt auch dort gibt. Wir haben zum Beispiel Dinkel, die begrannt sind. Da gibt es ganz viele Linien aus Spanien. Wir haben, was sehr typisch ist für den Dinkel, sehr kleine Ähren mit auch sehr kleinen Körnern. Wir haben weiße Dinkel-Ähren, die aufrecht sind. Zum Teil sind sie lockerer, zum Teil dichter. Es gibt eine Vielfalt, zumindest können wir hier sehen, die, wie sie heute im Anbau eigentlich nicht mehr vorhanden ist.
Ab der Bronzezeit spielte Dinkel in vielen Teilen Mitteleuropas eine wichtige Rolle in der Ernährung. Erst im 20. Jahrhundert begann sein Niedergang mit der modernen Pflanzenzüchtung, die immer ertragreichere Weizensorten entwickelte. Triticum spelta, so der botanische Name des Dinkels, ist nah verwandt mit dem Weizen, aber schwieriger zu handhaben. Dinkelkörner sind fest von Spelzen umschlossen und müssen in einem extra Arbeitsgang herausgeschält werden. So verschwand der Dinkel aus den fruchtbaren Tälern. Nur in den raueren Höhenlagen der Schweiz, von Baden-Württemberg und in Teilen Österreichs konnte er sich halten. Denn in Gebieten mit extremer Witterung, mit viel Regen oder mit langen Kälteperioden, da ist der Dinkel auch heute noch dem Weizen überlegen. Wegen seiner Genügsamkeit und weil er reichlich Stroh liefert, nehmen auch Biobauern ihn wieder vermehrt in den Anbau.
Die alten Landsorten stellen für den Züchter einen wertvollen Schatz dar, weil der Züchter kann auf diesen breiten genetischen Hintergrund der alten Landsorten zurückgreifen und diesen in sein Zuchtmaterial mit integrieren. Es gibt dort Resistenzen, eine Vielfalt, jetzt im Bereich Krankheiten, die er dort nutzen kann.
Und die er auf modernen Sorten übertragen kann. Das Oberfeld ist nicht der einzige Standort, an dem die alten Dinkellinien und Landsorten geprüft, gekreuzt und selektioniert werden. Der Zuchtgarten in Darmstadt ist eine Außenstelle des Getreidezüchters Peter Kunz im Kanton Zürich in der Schweiz. Bei diesem Pionier der ökologischen Pflanzenzüchtung hat Catherine Coindé ihr Handwerk erlernt. Hier hat sie den Züchterblick erworben. Man kann es ein »die Pflanze lesen« nennen. Ihre Stärken, ihre Schwächen, ihre Entwicklungspotenziale erkennen. Im Sommer, kurz vor der Ernte, zeigen sich die alten Sorten in ihrer ganzen Pracht.
Die schönste Zeit ist die Zeit der Abreife, weil der Dinkel noch im Gegensatz zu vielen Weizensorten wirklich in der Abreife ganz schöne Farben zeigt. Also es geht von tiefen Rottönen über Blassgelb zu intensiven Gelb, Orange. Das ist ein wunderschönes Bild. Und da hat der Züchter wirklich Glück, weil er immer diese Vielfalt auch erleben kann.
Während einer Hungersnot im 18. Jahrhundert, so erzählt man, ernteten die Bauern ihren Dinkel unreif und trockneten die grünen Körner vor dem Verzehr im Backofen. Das war die Geburtsstunde des Grünkerns. Grünkernrezepte, besonders die Grünkernfrikadellen, sind bis heute beliebt, nicht nur bei Vegetariern, weiß Ulrike Kreinhoff. Sie ist die Geschäftsführerin der hessischen Sektion der Deutschen Gesellschaft für Ernährung.
Grünkern kommt hervorragend bei den Menschen an. Man darf es nur nicht deklarieren als Vollkorn, weil das doch durch die 80er Jahre schwer in Verruf geraten ist. Das sind nämlich diese Rezepte aus der Richtung der Körnerfresser. Also es ist tatsächlich dieses Wort, ne? Und viele Leute sagen dann, oh, Körner oder Vollkornbrot, da sind Körner drin, das vertrage ich nicht, das möchte ich nicht essen. Das hat diesen gesunden Anstrich. Das ist bis heute überliefert, ne? Und deswegen haben wir große Schwierigkeiten, dass der Ballaststoffanteil in der Kost nicht erreicht wird.
Ballaststoffe sind weitgehend unverdauliche Zuckerketten, die von Ernährungsphysiologen als der Gesundheit förderlich betrachtet werden, wie diverse Studien der letzten Jahre belegen. Die Ballaststoffe aus Getreide seien besonders wirksam. Gleichzeitig stellt die Ernährungswissenschaftlerin klar, dass Vollkornbrot nichts mit ganzen Körnern im Brot zu tun hat. Es ist vielmehr aus Mehl gebacken, das aus dem ganzen Korn stammt, aus dem vollen Korn.
Eine wesentliche Kernaussage war dabei, dass Vollkornprodukte vorbeugen vor ganz vielen ernährungsmitbedingten Krankheiten, unter anderem Übergewicht, Diabetes, Darmkrebserkrankungen.
Und damit bei uns mehr Getreide auf den Tisch kommt, wirbt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung in ihren Kochkursen für Getreiderezepte. In diesen Kursen kommt Dinkel immer sehr gut an, wegen seines feinen, nussigen Geschmacks und anderer wertvoller Eigenschaften.
Dinkel ist sehr eiweißreich, hat einen sehr hohen Klebeanteil, hat ein besonders gutes Aroma. Und was mir besonders aufgefallen ist, dass der Fettanteil etwas anders zusammengesetzt ist wie beim Weizen. Er hat nämlich einen höheren Anteil an mehrfach ungesättigten Fettsäuren.
Vor allem aber gilt Dinkel als besonders bekömmlich. Und tatsächlich machen Menschen, die Weizen schlecht vertragen, oft gute Erfahrungen, wenn sie stattdessen zu Dinkelbrot greifen. Welche Ursachen die Weizenunverträglichkeit hat und was den Dinkel bekömmlicher macht, das konnte bislang aber nicht befriedigend erklärt werden. Eine Stimme, die dem Dinkel sogar Heilkraft zuschreibt, ist uns aus alter Zeit überliefert. Hildegard von Bingen, Ordensfrau und vielseitige Gelehrte, schrieb im 12. Jahrhundert in ihrem Werk Physica:
Dinkel ist das beste Getreide, fettig und kraftvoll und leichter verträglich als alle anderen Körner. Es verschafft dem, der es isst, ein rechtes Fleisch und bereitet ihm gutes Blut. Die Seele des Menschen macht er froh und voll Heiterkeit. Und wie immer zubereitet man ihn isst, sei es als Brot, sei es als andere Speise, ist er gut und lieblich und süß.
Die Lehren der Äbtissin wurden in den 1960er Jahren von dem Konstanzer Arzt Gottfried Herzkar zur sogenannten Hildegard-Medizin zusammengefasst. In der Folge entwickelte sich daraus ein eigenständiger Zweig von Ernährungslehre und Heilmethoden. Die Hildegard-Medizin erlangte eine gewisse Popularität und trug damit auch zur Renaissance des Dinkels bei.
Eine ganz wichtige Motivation, Dinkel zu züchten, liegt darin, dass ich das Gefühl habe, wenn wir züchterisch nichts machen, dann hat der Dinkel als Kulturpflanze eigentlich keine Zukunft.
Sagt die Züchterin Catherine Coindé. Mensch und Kulturpflanze sind aufeinander angewiesen. Während die Wildpflanze allein durchkommt, kann die Kulturpflanze, einmal gezähmt und an die Bedürfnisse des Menschen angepasst, ohne den Menschen nicht bestehen. Und umgekehrt, der Mensch braucht die Nutzpflanze, um sein Überleben zu sichern.
Wenn wir diese alten Landsorten heute anbauen, so sieht man wirklich, dass die aus einer anderen Zeit stammen. Dort war die Landwirtschaft eine andere. Die Produktivität der Böden war noch nicht so, wie sie heute ist. Es herrschte ein ganz anderer Krankheitsdruck. Es waren andere Pilzrassen in dieser Zeit. Und heute leben wir in einem anderen Kontext. Man muss ja auch sagen, auch die Pilze sind globaler geworden, nicht nur die Menschen.
Die Problemliste der Züchterin ist lang. Die alten Sorten sind nicht standfest, ihre Ähren brechen leicht und sie können Schadpilze wie den Braunrost nicht abwehren. Sie sind eng miteinander verwandt, was sie besonders anfällig macht. Hinzu kommt, dass viele Landsorten nur sehr kleine Körner produzieren und daher nur wenig Ertrag bringen. Bessere Standfestigkeit, bessere Krankheits- und Schädlingsresistenz und mehr Ertrag sind folglich wichtige Zuchtziele.
Der Unterschied zur konventionellen Züchtung ist, dass wir wirklich von der Kreuzung bis zur fertigen Sorte plus noch die ganze Saatgutvermehrung, die findet unter ökologischen Bedingungen statt. Und zwar auf dem Feld, alles im Freiland. Es werden keine Schritte im Gewächshaus vollzogen.
Und es gibt keine Schritte, die im Labor durchgeführt werden. So viele Fragen sich an die Zukunft des Dinkels knüpfen, so viele Fragen wirft auch seine Vergangenheit auf. Das Geheimnis um wo und wie, um Ursprung und Entstehungsgeschichte dieses Getreides, es ist noch nicht gelüftet. Jüngste Forschungen mit molekularbiologischen Markertechnologien lieferten allerdings neue Hypothesen und reichlich Stoff für Diskussionen unter den Fachleuten.
Lange Zeit galt das Triticum spelter vor rund 7000 Jahren, wie alle Getreide, im sogenannten fruchtbaren Halbmond im Norden der arabischen Halbinsel entstanden ist und danach, im Laufe der Jahrtausende, nach Europa gebracht wurde. Eine neuere Annahme ist, dass Triticum spelter nicht nach Europa mitgebracht wurde, sondern ein weiteres Mal originär entstand, und zwar bei uns in Europa. Aus einer spontanen Kreuzung von Hartweizen und Emmer oder Einkorn.
Sollte diese Annahme zutreffen, dann wäre das Image vom Dinkel als dem Urgetreide und dem Vorläufer des Weizens dahin, mit dem Dinkelsorten wie Schwabenkorn und Oberkulmer Rotkorn werben. Katharine Kuindé aber verabschiedet sich gern vom Retro-Look.
Da muss man sagen, der Dinkel ist jung, er ist europäisch und das ist außergewöhnlich, weil wir haben sonst eigentlich keine europäischen Getreide.
Wohin die Diskussionen auch führen mögen, Dinkel ist im Aufwind. Eine wachsende Zahl von Ökobetrieben baut ihn an. Eine wachsende Zahl von Verbrauchern schätzt ihn als Getreidespezialität. Auch im Laden vom Hofgut Oberfeld in Darmstadt. Getreideanbau, eine Gärtnerei, eine Milchviehherde mit Käserei und eine eigene Bäckerei gehören zur Landwirtschaft des Hofguts Oberfeld. Die denkmalgeschützten Wohn- und Wirtschaftsgebäude sind die der ehemaligen Hofmeierei der Großherzöge von Hessen-Darmstadt. Wer mit dem Bus kommt, steigt an der Meierei aus. Im Hofladen und Café werden die Bioprodukte direkt verkauft. Der Hofgutbäcker heißt Jens Müller-Kuindé.
Jetzt ist der Ofen noch warm von heute Morgen. Der wird immer so gegen 4 Uhr angezündet und dann brennt das Holz so 2,5 bis 3 Stunden, dann wird es ausgeräumt und dann können die Brote eben eingeschossen werden.
Der Ofen ist schon mit frischem Holz bestückt, das nochmal nachtrocknen kann. Alle Vollkornmehle werden auf dem Betrieb selber gemahlen. Im Kühlschrank, in einer großen Wanne, ruht der vorbereitete Dinkelteig, aus dem am folgenden Tag im Holzofen die Brote gebacken werden.
Man kann den unglaublich lang ziehen. Das ist eigentlich was, wo man denkt, damit kann man gar kein Brot backen. Und wenn man das jetzt von allen Seiten mal macht, dass man den so zusammenschlägt oder aufzieht, wie man auch sagt, dann hat man dann eben doch einen Teig, der so eine gewisse Stabilität hat.
Handwerkliches Können ist hier gefragt. Der Kleber, der für die Teigfestigkeit sorgt, ist beim Dinkel wesentlich weicher als beim Weizen. Jens Müller-Kuindé schätzt diese Eigenart des Dinkels. Er möchte sie nicht etwa durch Züchtung verändert haben.
Das ist mir im Grunde auch ein Anliegen, dass das was Besonderes bleibt. Es gibt ja so einen Ansatz, dass man mehr Richtung Weizenqualität geht. Der moderne Weizen, der lässt sich wunderschön technisch verarbeiten. Und man hat ja in den heutigen Bäckereien oder wenn es größer wird, Fabriken, da ist einfach sehr viel Technik eben drin. Da kann man halt nicht so einen ganz weichen Teig fahren, dann klebt er an der Maschine.
Der Hofgutbäcker und seine Kollegen backen an die 1000 Brote und 900 Brötchen pro Woche. Absolut gesehen sei das nicht sehr viel, aber für den Direktverkauf in Hofladen und Café nicht schlecht. Das Café und der große Hofladen sind längst ein beliebtes Ausflugsziel, nicht nur für Darmstädter. Und beide tragen dazu bei, dass der Dinkel eine Zukunft hat. Denn wie bei allen Kulturpflanzen gilt, nur was nachgefragt wird, kommt in den Anbau. Die Devise heißt: Erhalten durch Aufessen.